Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
So, ihr beiden, ihr habt euch gefragt, wieso ich teilweise nicht dabei war hier mit euch beiden in den letzten Wochen. Und jetzt kann ich euch endlich verraten, warum. Wollt ihr es wissen?
Bitte gerne, Lorraine.
Unbedingt. Hier spricht Blome. Unbedingt.
Also, es gibt nämlich einen Podcast, an dem ich viele, viele Wochen gearbeitet habe, mitgearbeitet habe. Und er nennt sich Braune Kinderzimmer. Und dieser Podcast erscheint am Freitag, am 20.02. Und ich könnte nicht glücklicher sein, dass dieses Projekt damit endlich beendet ist. Ich erzähle euch auch noch ganz kurz, worum es geht. Und für alle, die da draußen gerade zuhören, ihr müsst euch diesen Podcast reinziehen, denn es ist wirklich heftig.
Unbedingt.
Angelique Geray, eine Investigativreporterin von RTL, hat sich 8 Monate lang eingeschleust bei jugendlichen Neonazis. Sie hat sich mit ihnen getroffen, ist mit ihnen nach Tschechien gefahren, um Waffen zu kaufen und hat mitbekommen, wie diese Menschen, jungen Menschen zwischen 15 und 21 Jahren Anschläge planen. Wirklich heftig, was sich da teilweise in so Chatgruppen abspielt. Und sie hat uns das alles aufbereitet, sie hat alles gesammelt. Und ihr hört das, auch die Sprachnachrichten, natürlich mit KI verfremdet, im Podcast Braune Kinderzimmer. Ab Freitag überall, wo es Podcasts gibt, die erste Folge. Alle Folgen zum Bingen gibt's auch schon auf RTL Plus und Stern Plus. Also wenn ihr da nicht drauf warten wollt, ansonsten jede Woche Freitag eine neue Folge. Und ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört, auch ihr beide, Augstein und Blome.
Nein, nein, ich kenne das ja schon ein bisschen von Angelique, weil wir das ja auch im Fernsehen hatten.
Ja.
Als kurze Doku, als Nachrichtenbeiträge. Das war außerordentlich eindrücklich. Und vor allen Dingen hat es echt was bewirkt. Denn einige von diesen Heinis sind dann hopp genommen worden.
Cool, höre ich mir sehr gerne an. Vielen Dank für den Tipp, Lorraine. Da bin ich dabei.
Dann darf ich jetzt für euch das Intro spielen und wir kommen zurück zur Agenda. Viel Spaß euch.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen, lieber Augstein, zu unserer diesmaligen kleinen Ausgabe unseres großen Podcasts mit einem Thema, das mich als Hauptstadtjournalist, und das bin ich ja immer noch weiterhin und sehr, sehr gerne, besonders bewegt hat, nämlich ein Hauptstadtgerücht, ein echtes, klassisches, traditionell zubereitetes Hauptstadtgerücht. Angela Merkel wird Bundespräsidentin. Und jetzt kommen Sie.
Ja gut, ich freue mich, dass Sie an sowas noch Spaß haben.
Total.
Das ist ja in Ihrem fortgeschrittenen Alter auch ein Zeichen von Lebendigkeit, wenn man sich eben auch noch interessiert für die Dinge und nicht so abgeschlafft in der Ecke hängt, wie ich zum Beispiel. Das Problem an der Geschichte ist, es ist kein Gerücht, denn es steht bei Spiegel Online, also dann weiß ich nicht, dann müssen Sie Ihre Quellen nochmal checken. Das ist das Erste, also ein richtiges Hintergrundthema ist es nicht, Spiegel Online schreibt es und Spiegel Online schreibt auch, dass sie bereits gesagt hat, sie will das gar nicht machen und damit ist der Fall vom Tisch. Frau Merkel hat gesagt, dass sie das Amt der Bundespräsidentin nicht anstrebt.
Moment, sie hat gesagt, dieses Gerücht sei eine abwegige Spekulation. Und ich als Hauptstadtfuchs, als den Sie mich ja manchmal hier verunglimpfen, als Hauptstadtfuchs sage ich Ihnen, etwas als eine abwegige Spekulation zu bezeichnen, heißt in Wahrheit, ja, bitte mehr davon. Spekuliert noch ein bisschen weiter. Mir gefällt es. Und vielleicht ist auch ein Kran dran. Und im Übrigen kann sich die Lage natürlich auch jederzeit verändern. Angela Merkel, jetzt mal für eine Sekunde ernst.
Ja.
Angela Merkel, wäre sie jetzt eine gute Bundespräsidentin? Ja oder nein?
Ich glaube, dass Sie ein sehr, sehr guter Bundespräsident werden, Nikolaus Blom. Ich glaube, dass Sie diesen Job sehr, sehr gut machen könnten. Und ich finde, Sie sollten unbedingt Ihren Hut in den Ring werfen. Und übrigens, ob Sie den Job machen oder Angela Merkel, kommt auch glatt direkt aufs Gleiche raus. Das Interessante bei dem Posten des Bundespräsidenten ist ja, dass in all den vielen Jahren, wo also ich zumindest das mitbekommen habe, dass praktisch ein Bundespräsident ist im Amt und dann denkt man darüber nach, es muss dann bald ein neuer kommen und so, weil die Bundespräsidenten geben sich ja im Schloss Bellevue letztlich dann auch die Klinke in der Hand, ist ja auch gut, ist Demokratie. obwohl wir den gar nicht wählen. Egal, es ist doch keine Demokratie, also dann ist es irgendwas anderes. Und es hat noch nie irgendeinen Unterschied gemacht. Denn ich glaube, der letzte Bundespräsident, der wirklich was gesagt hat, was man sich merken konnte, war Friedrich von Weizsäcker. Und das war, glaube ich, 1983. Und da ging es auch echt um was Wichtiges. Seitdem wird dieser Posten kontinuierlich immerzu permanent überschätzt. Und immer sagt man, ja, aber super wichtig, wer das macht. Dann kommt einer, der macht nichts, der sagt nichts, was man sich merkt. Es bedeutet original nichts. Und trotzdem sagt man nächstes Mal, aber jetzt ist es aber wirklich sehr, sehr wichtig, wer diesen Posten macht. Leute, es ist...
Nein, ich glaube, das ist jetzt zu schnell weggewischt, lieber Augstein. Denn selbst ein so wenig strahlender, euphorisierender Bundespräsident wie Frank-Walter Steinmeier jetzt die letzten 10 Jahre es war, hatte doch einen ganz zentralen Moment 2018, ziemlich früh in seiner Amtszeit, als es um die Frage geht, was machen wir aus einem damals zerbrochenen Koalitionsverhandlungen der CDU mit den Grünen und FDP, Jamaika, muss ich jetzt den Bundestag auflösen, Neuwahlen ausrufen oder finde ich, der Bundespräsident, einen Weg, die SPD doch noch zurück ins Regierungsgeschäft zu holen, die eigentlich schon auf dem Weg in die Opposition war. Und das ist ihm geglückt, for good or for bad, aber das war eine maßgebliche Rolle, die der Bundespräsident da zu spielen hatte. Und so eine Rolle kommt auf den nächsten Amtsinhaber, Amtsinhaberin auch zu. Angesichts der Verwerfungen, die AfD, mögliche AfD-Wahlsiege, ja bringen werden. Also wir brauchen einen regierungserfahrenen Amtsträger, Amtsträgerin und zack, Angela Merkel.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist. Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Ja, weiß ich nicht. Das kann sein, was Sie da eben sagen, leuchtet mir irgendwie ein. Ich finde, das klingt total plausibel und damit könnten wir das Thema dann auch beiseite legen, weil man sagt, ja, da man nie weiß, welche Krisen noch kommen, ist es immer gut, auch im Amt des Bundespräsidenten einen krisenfähigen Politmanager zu haben. Das ist irgendwie schlüssig. Das gilt immer. Offensichtlich galt es ja dann auch schon mal 2017. Da scheint sich also die Gegenwart von der Vergangenheit gar nicht so stark zu unterscheiden. Ich wage die These, dass auch wenn Steinmeier damals nicht Bundespräsident gewesen wäre, man irgendeinen Weg gefunden hätte, in der Stabilität der Institutionen zu verbleiben und das Land wäre nicht untergegangen. Worauf ich hinaus will, ist, bei dem Amt des Bundeskanzlers sind wir uns sehr einig, dass das einen echten Unterschied macht. Beim Amt des Bundespräsidenten sieht man, dass sie große Mühe haben, ein Beispiel zu finden und das ist dann auch schon im Jahr 2017 gewesen und das davor hätte ich dann auch gerne nochmal irgendein anderes zu finden, dass der Bundespräsident irgendeine Rolle spielt. Angela Merkel, also das ganz kurz, mir ist nur wichtig
Frau
zu sagen, ganz
Ostdeutschland, Ostbiografie, ja, mit der sie lange gehadert hat und die sie dann am Ende ihrer Amtszeit auf den Tisch gelegt hat, als Teil ihrer...
Das erweicht mein Herz. Nach 16 Jahren hat sie festgestellt, dass sie eine Frau und eine Ostdeutsche ist. Es ist schon toll, das qualifiziert sie wirklich zur Bundespräsidentin, dass sie 16 Jahre gebraucht hat, um zu merken, ich bin eine Frau und ich komme aus Ostdeutschland. Vorher habe ich euch über beide Umstände im Unklaren gelassen und mich selber auch. Habe mich dazu nicht geäußert, aber nach 16 Jahren. Ehrlich gesagt, ich finde, es erhöht ihre Street Credibility nicht wirklich. Außerdem darf ich Sie daran erinnern, lieber Kollege Blume, eine der zentralen Eigenschaften des Bundespräsidenten ist, dass sollte sein, das gesprochene Wort. Es ist sein oder ihr einziges Machtmittel. Angela Merkel hat in 16 Jahren gezeigt, dass sie nicht sprechen kann oder nicht sprechen will. Beides qualifiziert sie gerade für dieses Amt überhaupt nicht. Sie ist eine Hinterzimmerpolitikerin, die Leute nicht mitnimmt, die keine Begeisterung vermittelt in Menschen, die Menschen nicht vereinen und binden kann. Ich glaube, dass sie bestimmt die beste Politmanagerin ist, die das Land seit Jahrzehnten hatte, absolut, völlig unbenommen, aber der Bundespräsident wirkt ins Volk hinein und das kann sie nicht.
Aber fällt Ihnen nicht auf, wie sehr Angela Merkel auf wirklich die Begeisterung, mindestens mal so eine liebevolle Zugewandtheit der Menschen stößt und zwar quer durch die Republik, nachdem sie ein Jahr nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt gar nichts gemacht hat, kam dieses Buch raus, also ihre große Biografie, die echt ein bisschen sperrig zu lesen ist. Da können sie aber sehr, sehr gut sehr schiefstehende Tische mit stabilisieren, sage ich nochmal aus Erfahrung. Und aber bei den Lesungen sind die Häuser knüppelvoll und die Menschen sehnen sich nach Angela Merkel. Das muss man jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das kann man ja doof finden oder schlecht finden oder wie auch immer. Aber das ist so. In allen Umfragen wird sie besser gepreist als der aktuelle Kanzler. Das hat auch viel mit so Retro-Nostalgie zu tun, keine Frage. Aber daraus könnte man ja etwas machen. Sie, Angela Merkel, könnte daraus etwas machen, aus der Sehnsucht nach ihrer Zeit
und, dann kommt
und
das,
ihrer Amtszeit.
Und dann kommt das Argument, mit dem das Thema dann wirklich vom Tisch ist. Friedrich Merz wird sich eher einen Fuß abhacken und dann auch noch den anderen, bevor er zulässt, dass eine Gegenkanzlerin ins Schloss Bellevue einzieht. Man sozusagen ein Schisma, nannte man das früher, wenn es zwei Päpste gleichzeitig gab, im politischen Berlin hat. Eine vollkommen abwegige Vorstellung. Und Sie tun doch immer so, als wären Sie der Politfuchs. Wenn Sie wirklich der Politfuchs wären, dann müssten Sie doch wissen, dass Sie hier nur von Wunschdenken getrieben sind, aber in der Realität wird sie alles Mögliche, aber niemals, niemals Bundeskanzlerin.
Augstein, ich glaube, Sie unterschätzen Friedrich Merz. Und im Übrigen, wenn der jetzt auf die Bundeskanzlerin AD zuging und sagte, Angela, ich möchte dich hiermit zur Bundespräsidentin erklären, dann macht er sich ja größer als sie. Und das ist doch sein ewiges Trauma, dass sie größer ist als er, dass sie die längere Amtszeit hat, dass sie ihn damals weggemacht hat als Fraktionsvorsitzenden vor nunmehr über 20 Jahren. Das ist sein Trauma. Er kann sein Trauma überwinden, indem er Angela Merkel sagt, du darfst, Klammer auf, von meinen Gnaden, Klammer zu, Bundespräsidentin werden.
Das ist hübsch gedacht, das gefällt mir, weil es so eine dramaturgische Sinnhaftigkeit hat, ja, was Sie da eben erzählt haben. Nur, das gilt halt nur für den einen kurzen Moment, in dem man es macht. Weil wenn sie dann in Bellevue ist, kann sie es halt so machen, wie sie will. Und das weiß er und deshalb wird er das auch nicht tun. Und können wir jetzt bitte über was anderes reden? Denn mein Hauptproblem mit dem Thema, ich gestehe es, ist, ich fand schon die 16 Jahre Merkel echt schwer erträglich, weil ich die Frau habituell nicht mochte und permanent immer das Gefühl hatte, dass sie uns alle verarscht, weil es war immer klar, dass sie viel, viel intelligenter ist und auch viel lustiger ist und auch viel besser reden kann, als sie sich uns gezeigt hat. Das heißt, sie hat ihre Wähler permanent veräppelt und ihnen im Grunde gesagt, ich halte von euch so wenig, dass ich euch von mir nur die Sparversion zumute. Weil ich, wenn ich euch mich zeigen würde, so wie ich bin, dann weiß ich nicht, ob ihr mir sozusagen in diesem Maße folgen wird. Das heißt, sie hat uns veräppelt und uns gezeigt, dass sie uns im Grunde für dumme Würste hält. Das hat sie gemacht. Und das nehme ich ihr echt nachhaltig übel. Weil, und das, lassen Sie das mal sacken. Sie hat im Grunde dem deutschen Volk gezeigt, was sie von ihm hält, nämlich ganz, ganz wenig. Ich glaube, dass sie viel lustiger und intelligenter ist, als sie sich gezeigt hat. Wenn Sie sich die Reden angucken, die sie gehalten hat, das war wie Satire, wo sie im Grunde, das war so, als würde Martin Sonneborn so eine Rede schreiben, wo so meine Zuhörer sind so dumm, dass ich sie mit einem totalen Quark voll schmiere irgendwie, so nur um hier gut aus der Situation rauszukommen.
Lassen Sie es raus, Augstein.
Ja, nein, das fand es einfach,
es ja, ist so, das ist befreit.
16 Jahre und ich will es nicht mehr. I've had it.
So. Trotzdem hatten ganz viele Menschen großes Vertrauen in diese Person Angela Merkel.
Weil sie immer die gleiche Hose anhatte, ich weiß.
Vertrauen. Ich würde sagen, eine rare Rarität inzwischen im politischen Geschäft zwischen Bevölkerung und politischer Klasse. Das sollte man vielleicht nicht so wegschenken. Ich würde sagen, das Muttiland ruft, Angela, Frau Bundespräsidentin.
Blome, neues Thema. Wir lassen das jetzt mal. Ja? Von Merkel gehen wir zu Merz. Sicherheitskonferenz in München letzte Woche. Da hat unser Bundeskanzler einen Satz gesagt, der ist so ein bisschen untergegangen. Dabei hatte der das in Wahrheit in sich. Und den habe ich nochmal herausgefischt und wollte ihn mit Ihnen hier besprechen und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht vorenthalten. Dieser Satz lautete nämlich am 13. Februar in München, gesprochen vom Bundeskanzler: Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Punkt. Jetzt mag der eine oder die andere denken, ja, das ist doch auch gut so, dass die Freiheit des Wortes da endet, wo sich gegen die Menschenwürde und das Grundgesetz wendet. Das Problem ist bloß, unser Staat ist so nicht gedacht. Denn die Freiheit des Wortes endet, ehrlich gesagt, irgendwo schon, aber an dem Punkt noch nicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat dazu im Jahr 2009 einen Beschluss verfasst, in dem das ganz ausdrücklich drinsteht, dass du natürlich in Deutschland auch gegen das Grundgesetz anreden kannst. Und natürlich kannst du in Deutschland auch Sachen sagen, die gegen die Menschenwürde verstoßen. Das nennt sich dann Meinungsfreiheit. Und dann gibt es eine Diskussion und dann passiert irgendwas. Und das Bundesverfassungsgericht vertraut nämlich auf die Kraft der freien Auseinandersetzung als wirksamste Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien. Das sagt das Bundesverfassungsgericht über unser Grundgesetz. Offenbar gilt das nicht für Friedrich Merz. Der hat dieses Vertrauen nicht. Und ich finde nicht, dass sowas untergehen sollte.
Ja. Wenn Sie den Blick nach links wenden, Kollege Augstein, sehen Sie in der links? Mauer eine seltsame Öffnung.
Wo?
Das ist eine Tür.
Ja.
Die steht offen. Ah. Da sind Sie gerade mit 200 km/h durchgelaufen. Ich fasse nochmal zusammen. Sie sagen, der Bundeskanzler redet verfassungswidrig, weil er sagt...
Nein, das ist Quatsch. Das habe ich nicht gesagt, das meine ich auch nicht.
Na gut.
Verfassungswidrig,
was soll denn? Natürlich, aber wir wissen
es
doch
geht gegen
alle...
den Geist des Grundgesetzes, ja, das
nein, schon. Nein, das ist der entscheidende Punkt. Sie haben den Geist, in Anführungsstrichen, dieser Worte überhaupt nicht begriffen und ich möchte mal hinzufügen, auch nicht begreifen wollen. Fair enough, Sie sind von links, der Typ steht halt rechts in der Mitte, so sei es. Natürlich können Sie Dinge äußern, und das ist dann noch von der Verfassung der Meinungsfreiheit, die in der Verfassung verbrieft ist, garantiert und gedeckt, die gegen Menschenwürde und vielleicht sogar gegen demokratische Grundsätze auf den ersten Blick in Widerspruch stehen mit diesen Grundsätzen von Menschenwürde und Demokratie. Ja, natürlich, Sie können Leute so als Gruppe beleidigen, dass sie ihnen ihre Menschenwürde beschädigen oder beschädigen wollen, natürlich. In der einzelnen Äußerung ist das möglicherweise dann gedeckt. Das wird man gegebenenfalls vor Gericht klären müssen. Aber ja, nur was wollte, und darüber wollen wir uns ja unterhalten, was wollte denn Friedrich Merz sagen? Er wollte eine Abgrenzung treffen zwischen totaler Meinungsfreiheit, die alles zulässt, weil sie keine Grenzen kennt, und der, wenn man so will, mitteleuropäisch-deutschen, abendländischen, wie auch immer zu nennenden, Freiheit und seinem Freiheitsbegriff, der denklogisch sagt, das endet irgendwo und wir bestimmen wo. Weil wir davon ausgehen, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo er die Freiheit des anderen beschädigt oder einschränkt. Das heißt, es ist immer ein Aushandlungsprozess zwischen Freiheiten der einen Seite und der anderen Seite, des einen und des anderen. Und diese Grenze gilt es zu ziehen, die Amerikaner unter der MAGA-Führung von Donald Trump, aber in Wahrheit unter dem ideologischen Tutorium von J.D. Vance und anderen, wollen diese Linie woanders ziehen. Und um diese Auseinandersetzung geht es und nicht um das Grundgesetz.
Naja, er redet doch selber vom Grundgesetz. Ich verstehe Sie nicht. Was heißt, es geht nicht ums Grundgesetz? Wenn der Bundeskanzler ist ein Verfassungsorgan, der Bundeskanzler ist jetzt nicht, das ist jetzt ja kein Feuilleton, was er da gemacht hat. Das ist jetzt ja nicht so wie Sie oder ich, der alte Politfuchs hier, der irgendwas so, sondern er ist ja der Bundeskanzler. Das heißt, wenn der Bundeskanzler Begriffe wie Menschenwürde, Freiheit des Wortes und Grundgesetz in den Mund nimmt, dann möchte ich gerne, dass er das, was er sagt, auch wirklich so meint und nicht irgendwie als Metapher oder Anspielung oder dunkle Andeutung oder so. Und dann möchte ich auch, dass das Hand und Fuß hat. Und dieser Satz, den halte ich für inhaltlich. Ich glaube ihm, dass er das genauso meint, wie er das sagt. Die Freiheit des Wortes endet da, wo es gegen die Menschenwürde und das Grundgesetz geht. Und dann würde ich sagen, nein, da hast du dann das Grundgesetz tatsächlich falsch verstanden. Beziehungsweise, sagen wir mal andersrum, Und da habe ich eine echt andere Interpretation des Grundgesetzes und übrigens das Verfassungsgericht in der bisher gültigen in dem bisher gültigen Beschluss von 2009 auch. Das, ich verstehe Sie gar nicht. Sie können das, Sie wollen jetzt sozusagen so eine Art Exegese seiner dunklen Worte betreiben und ich sage, Mann, Friedrich, dann red halt Klartext. Du hast, das Problem scheint mir doch folgendes zu sein. Wir haben im Herbst die Wahlen in Ostdeutschland, da wird die AfD vermutlich so oder so den Osten irgendwie aufrollen. So, ja. Diese Leute haben ganz offensichtlich eine andere Vorstellung davon, wie unsere Demokratie, wie unsere Gesellschaft funktionieren soll, als Sie und ich und viele Menschen, die die Medien prägen und viele Menschen, die an der öffentlichen Debatte teilnehmen, zumindest in Westdeutschland. Wir müssen uns doch fragen, wie gehen wir damit um? Die Haltung, die Merz hier äußert, ist Abgrenzung, ja, wir kennen das Wort von der Brandmauer, es gibt die Debatten über das Verbot der AfD. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, es ist ein Missverständnis unseres
Bleiben
Systems.
Bleiben wir doch mal eine Sekunde bei Merz nochmal. Und dann können wir noch über die Brandmauer und die Folgen reden. Bleiben
aber
wir
das, ist
eine
der Kontext, das ist aber der Kontext, um den es geht. Der Kontext ist nicht J.D. Vance, weil das ist Amerika, das geht uns nichts an. Mein Kontext ist Höcke und Thüringen und
ja,
Mecklenburg.
Ja, das verstehe ich. Aber der Kontext der Rede war die Abgrenzung gegen Amerika. Den Unterschied zu machen zwischen dem, wie wir es gern hätten und haben wollen, mit der Meinungsfreiheit, mit der politischen Liberalität, mit der Zukunft unserer Demokratie, im Gegensatz, in Abgrenzung zu Amerika, zum derzeitigen Führungsstil und Führungsgeist, wenn man so will, in Amerika. Das war Sinn und Zweck der Rede. Die ganze Rede ist so aufgebaut. Wir würden gerne eure Partner sein, aber wir sind, wer wir sind, als Europäer und als Deutsche. Die Antwort vom Außenminister Rubio war, wir würden gerne eure Partner sein, liebe Europäer, aber nur, wenn ihr so werdet, wie wir sind. Und die Antwort, das Nein nämlich darauf, hatte Merz vorab schon gegeben. Das ist der Dialog zwischen den beiden Blöcken, der sich in München abgespielt hat. Und darum müssen Sie den Satz auch genau so nehmen, wie er ihn gesagt hat. Bei uns gibt es eine Grenze für die Meinungsfreiheit, die definieren wir entlang der Begriffe, sag ich mal, Menschenwürde.
Das stimmt halt nicht. Da muss ich dann, Entschuldigung, da muss ich dann, das ist wirklich, ich meine, das ist echt ein interessanter Punkt, weil es einfach nicht wahr ist. Es gibt, die Grenze verläuft nicht da, sondern die Grenze verläuft irgendwie im Persönlichkeitsrecht oder in der Volksverhetzung oder so. Aber die Grenze ist viel, viel weiter draußen, also deutlich weiter, als er sie hier setzt. Das Interessante ist doch, dass er dadurch, dass er das gesagt hat, ja indirekt Rubio und Vance und meinetwegen sogar auch den rechtspopulistischen Kritikern aus Deutschland oder aus anderen europäischen Ländern ja Recht gibt, die doch sagen, und das ist doch das Problem ist doch folgendes, das Problem an dem ganzen Thema ist, dass die liberale Demokratie wird von Leuten kritisiert und unter Druck gesetzt, die Sie und ich und viele wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr, sehr unsympathisch finden. Das macht aber viele von den Kritikpunkten, die diese Leute vorbringen, nicht falsch a priori. Ich finde schon, dass man hingucken sollte.
Und richtig.
Das, was Sie und ich für Demokratie halten, ist vermutlich ein zu enger Begriff. Ich glaube, wir haben uns alle daran gewöhnt, dass wir eine liberale, demokratische Vorstellung haben, die viel zu eng gefasst ist, die viel zu schlecht damit zurechtkommt, wenn da Leute auftauchen in der Debatte, die sagen, ey, ich habe aber ganz grundsätzlich ganz andere Vorstellungen davon, wie das hier laufen soll.
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Ich finde, Sie können liberal, weltoffen im weitesten Sinne, nicht trennen von Demokratie. Es gibt keine illiberale Demokratie, wie Herr Orban in Ungarn sie gerne hätte. Das, was er da hat, das kann er 100-mal Demokratie nennen, es ist aber keine mehr. Es gibt übrigens auch keine liberale Autokratie. Denn wenn sie liberal wäre...
Ich glaube, Sie irren sich.
Ja, ich werde aber trotzdem gerne ausreden. Es gibt keine liberale Autokratie, es gibt keine liberale Diktatur. Die beiden Begriffe kriegen Sie nicht auseinanderdividiert. Das ist aber die Bedingung, die Grundannahme von J.D. Vance, Viktor Orban und solchen Leuten, die sich eben blendend gut verstehen und die mir nicht deshalb unsympathisch sind, weil sie halt Unsympathen sind oder aus dem Mund riechen, keine Ahnung. Sie sind mir unsympathisch, weil sie einen ganz anderen Begriff von Demokratie haben. Die wollen das neu definieren. Die sagen, unabhängige Gerichte braucht so eine Demokratie nicht. Demokratie kann auch sein, wenn das Gericht genau das sagt, was der Chef da oben im Präsidentenpalast sagt.
Das ist doch nicht die Frage mit liberal
Moment,
oder illiberal.
Es braucht auch keine, in der Demokratie braucht es auch keine Meinungsfreiheit, es braucht keine vierte Gewalt. Das kann ja, das regeln wir so unter uns. Und so, darum schaffen wir jetzt alle freien Medien ab oder setzen sie so unter Druck, dass sie nicht mehr können.
Aber das meint man doch nicht. Das ist doch nicht richtig. Nein,
Sie sagten, da irren Sie sich. Sie sagten, machen es sich gibt zu einen, einfach. Moment, Sie sagten, es gibt einen weiteren Demokratiebegriff. Und unsere bezieht sich nur auf die liberale Demokratie. Und daraus habe ich ihn gemacht. Naja gut, dann erklären Sie mir mal, wie eine Demokratie anders als liberal sein soll, wenn sie den Namen, den wir ihr gegeben haben, verdient.
Weil der Kern dessen, was erhalten bleiben muss, der Kern dessen, der nicht verhandelbar ist und der auch geschützt werden muss vor diesen Rechtspopulisten, ist die Demokratie in ihren funktionierenden Institutionen, die Gerichte, Gewaltenteilung, die Medien. Gewaltenteilung garantiert und die einen friedlichen Machtwechsel garantiert. Ah, sozusagen all das, naja.
6. Januar.
Aber das meinen wir aber nicht, wenn wir von liberaler Demokratie reden. Wenn wir von liberaler Demokratie heute reden, in unserer Elitengesellschaft, dann meinen wir eine bestimmte Art, wie der Kapitalismus funktioniert, bestimmte gesellschaftspolitische Vorstellungen, die ehrlich gesagt ganz schön detailliert sind, über die Rolle von Frau und Mann, über die Stellung von Ausländern, von Minderheiten. Dann reden wir von einem ganzen Wertekanon, der ehrlich gesagt mit dem Funktionieren der Institution nichts zu tun hat.
Aber naja, noch einmal, sorry, ich verweise Sie noch einmal auf die offene Tür. Da sind wir uns doch einig. Oh, nicht ja? jede Klimaschutzhysterie oh, ja? ist integraler Bestandteil der Demokratie. Und wenn wir das dann ein bisschen zurückdrehen, ist die Demokratie weg. Nicht jede Minderheitenbefreiung beziehungsweise nicht jede Minderheitenpolitik ist integraler Bestandteil von Demokratie. Und wenn wir das ein bisschen zurückfahren, ist die Demokratie weg. Da sind wir uns doch einig, Augstein. Was soll denn der Quatsch?
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Merz redet doch von was anderem. Merz redet davon, was machen wir mit Leuten, die ein anderes Land, eine andere Demokratie, mithin keine richtige Demokratie mehr wollen, sich aber in der noch obwaltenden Demokratie und all ihren Freiheiten eben auf diesen antiliberalen, antidemokratischen Weg gemacht haben.
Das kann sein, dass er das meint, aber ich sage, dem Bundeskanzler darf es nicht passieren, dass wir in einer innenpolitischen Debatte, wo sie Umfragen haben, wo Leute sagen, man kann in Deutschland seine Meinung nicht mehr sagen, weil man dann gesellschaftlich sanktioniert wird. Wenn er dann in einem solchen Umfeld einen solchen Satz sagt, der erkennbar nicht stimmt, der die Grenzen des Sagbaren und die Grenzen sozusagen der Freiheit viel, viel enger fasst und viel normativer fasst, als zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht das tut, was offensichtlich einen freien Gesellschaftsbegriff hat, während Merz einen engen Gesellschaftsbegriff hat. Wenn er das alles macht, dann erweist er meiner Meinung nach auch der liberalen Demokratie in Deutschland einen Bärendienst, weil er den Rechtspopulisten Munition in die Hand gibt, die sagen, könnt ihr mal sehen und so. Das ist euer Bundeskanzler, der euch tatsächlich die Freiheit des Wortes beschneiden will.
Nein, weil sie nur mit bösem Willen ihm das unterschieben können. Und im Übrigen die Rechtspopulisten, Rechtsaußen, Rechtsextreme, die sich dieser Argumentation, wie Sie sie gerade vorgestellt haben, befleißigen, würden das in jedem Fall tun. Da könnte der Mann sagen, was er will. Und das Lustige ist, das wirklich Lustige ist doch, ich bin ja noch auf Twitter. Sie sind ja nicht mehr auf Twitter. Und ab und zu, eigentlich ziemlich häufig, werde ich auf Twitter echt beschimpft. Keine Ahnung, ob das schon Beleidigungstatbestände erfüllt oder nicht. Ist mir auch Schnurz. Never feed the trolls. Aber ich werde echt beschimpft. Und ab und zu schimpfe ich dann mal zurück. Mehr so, also in die Menge hinein, nicht auf den Einzelnen. Und dann kriege ich sofort zurück, du willst die Meinungsfreiheit beschneiden. Du hast uns jetzt beschimpft. Du willst die Meinungsfreiheit. Hier kann man ja gar nicht mehr sagen, was man will. Und dann, also müsste man ja eigentlich den Drang, du weißt schon, was du mir vor 5 Minuten an den Kopf geworfen hast.
Das ist mir zu doof. Der selber schuld, kann ich dann nur sagen. Dann gehen sie aus sozialen Medien. Sie wissen aber übrigens, dass inzwischen auch der Bundeskanzler dafür ist, soziale Medien für unter 16-Jährige zu sperren, ja, oder unter 14, weiß ich nicht.
Und Sie finden, ich bin doch unter 16?
Ja, ich glaube schon.
Glauben ich bin so jung geblieben wie ein 15-Jähriger?
Wenn ich Ihr Bundeskanzler wäre, würde ich Ihnen die sozialen Medien verbieten, ganz genau. Und zwar zu Ihrem eigenen Schutz, weil Sie einfach da auch Dingen ausgesetzt sind, mit denen Sie ganz offensichtlich nicht
zu. Die mich deformieren. Ja. Genau. Okay, Augstein, jetzt steigen wir mal wieder ab von der Meta-Meta-Ebene und werden ein bisschen bodenständig. Wir machen ein Zuschauervoting.
Yay!
Ein Live-Zuschauervoting. Wir haben einen Zuschauer, das ist Lorraine, und die kann jetzt voten, ob wir über den BND reden wollen und die Frage, ob er mehr James Bond wagen soll. Oder über die klebrigen Finger der Vetternwirtschaftler in der AfD. Quer durch alle Gaue, wie die das ja nennen. Ganz Deutschland klebt mit der AfD, an der AfD und so weiter. Zuschauervoting jetzt ab.
Ich möchte gerne den BND hören, weil ich weiß, dass mich dann auch ein kleines Ständchen von Augstein erwartet.
Ja, pass auf, ich hab es nämlich. Moskau, Moskau, fremd und geheimnisvoll, Türme aus rotem Gold, kalt wie das Eis. Soll ich noch weiter singen? Nein. Moskau, Moskau, Liebe schmeckt wie Kaviar, Mädchen sind zum Küssen da, ho, 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 hey. Guck mal, solche Songtexte waren seinerzeit noch möglich. Mädchen sind zum Küssen da. Au Backe.
Au Backe.
Jetzt hören Sie mal auf zu singen, Augstein. Das ist pietätlos, denn vor einem Monat ist der Sänger der Gruppe gestorben. Und es geht eigentlich um was ganz anderes, nämlich um die Frage, ob der Bundesnachrichtendienst, der sich übrigens partout nicht Geheimdienst nennen lassen möchte. Ist total witzig. Wir sind eben ein sehr biederer Bundesnachrichtendienst. Ob dem erlaubt sein soll, auch auf fremden Territorien aktiv zu werden, wenn man so will, proaktiv. Also Beispiel, Sie stellen fest, aus Petersburg oder Pyongyang oder von irgendeinem Server in so einer Stadt, in so einem Land, kommen all die Hackerangriffe, die versuchen, die Elektrizitätsversorgung in Deutschland irgendwie zu bremsen oder kaputt zu machen oder zu stören einfach auch nur. Das stellen Sie also fest. Dann dürfte der Bundesnachrichtendienst mehr als dieses Feststellen nicht machen derzeit. Künftig aber soll er, na, wenn er unbedingt will und nach irgendwelchen Ratschlüssen, dürfen, dort eine Schadware zu platzieren, also wenn Sie so wollen, in diesen Cyberwar mit einzutreten und zu sagen, jetzt machen wir bei euch mal im Server das Licht aus für ein paar Tage, weil es langt jetzt auch mal. Feel the pain ist die Lösung.
Ich verstehe jetzt nicht, Sie finden, können Sie noch mal ein bisschen weiterreden? Sie finden, wir sollen zurückschlagen können? Meinen Sie das? Also dass wir uns auch wehren?
Das Interessante ist doch, es ist ein unerklärter Krieg.
Ja.
Ja?
Und wir führen
ihn. Und wollen wir an dem teilnehmen oder wollen wir ihn immer nur ertragen?
Stell dir vor, es ist ein unerklärter Krieg und du spielst gar nicht mit. Eigentlich finde ich das ganz gut, denn ich weiß
aber
nicht.
Aber dann bist du ja das Opfer.
Okay, Blome, ich habe es verstanden. Sie wollen von der Opferseite auf die Täterseite wechseln. Sie wollen auch mal dem Russen mal so richtig zeigen, wo der Hammer hängt und raus sozusagen aus der Passivität, weil praktisch ja 2029 der Krieg mit Russland bevorsteht und der BND muss da auch mit dabei sein. Wissen Sie was? Wenn das nicht so traurig wäre und auch ehrlich gesagt so abstoßend, ich finde es wirklich abstoßend inzwischen, wie die Kriegsrhetorik und die Eisenfresserei sich hier so durchsetzt in dem Land, dann wäre es fast komisch, dass wir jetzt darüber diskutieren, dass der BND, auch, ich habe es ja gesehen, es war ja bei Ihnen in der Talkshow, es war die Talkshow, die Sie machen mit der Kollegin Clara Pfeffer zusammen, die große Blume Talkshow, die im Fernsehen läuft, kann jeder Mensch sehen, mit der Kollegin Clara Pfeffer zusammen, daher kommt das ja, da hat nämlich der Chef des Bundesnachrichtendienstes irgendwie
das
gesagt,
Bundeskanzleramt, das macht ja nichts.
Kanzleramt, Entschuldigung, ja, das kann man ja heute gar nicht mehr auseinanderhalten. Dass praktisch die deutschen Agenten auch das Gleiche dürfen, sollen, dürfen wie die anderen Agenten. Jetzt wüsste ich gerne mal, bis wohin das geht, weil wir wissen ja zum Beispiel von den Israelis, dass sie gerne mal im Ausland auch Leute irgendwie in die Luft sprengen. Wir wissen von den Russen, dass sie Leute vergiften. Von den Amerikanern wissen wir es nicht so ganz genau, aber können absolut sicher sein, dass sie das machen. Das heißt also, all diese ganzen wirklich Schweinereien, die es gibt in diesem sogenannten Schatten- und Graubereich der Geheimdienste, das sollen die Deutschen jetzt auch alles machen dürfen.
Wissen sie,
und
was
das halten Sie für einen Fortschritt? Spinnen Sie? Das darf ich nicht mehr sagen.
Sonst kommt der BND. Sonst kommt der BND, da können Sie mal schön auf Ihre
BND in der Person Ihrer Frau.
Sonst rufe ich meine neuen Freunde beim BND an und dann können Sie mal schön gucken, was da aus Ihrer Bremsleitung tropft an Ihrem Auto. Na, ich sag's nur.
Also wir sollen genauso Schweine sein wie die anderen?
Nein, ich glaube, dass in einem neuen, und das ist der Anlass für dieses Gespräch, Bundesnachrichtendienstgesetzes, denn das steht gerade zur Novellierung an, nicht stehen wird, wir dürfen alles ab sofort, was die anderen auch dürfen. Wir wissen zwar nicht genau, was sie machen, aber das machen wir dann auch. Das ist doch Käse. Aha. Das wird doch, sie wissen doch ganz genau, wie Millimeter genau mit der Blaupause und der Schublehre das abgemessen werden wird. Es geht aber um was, es geht um tatsächlich einen Kurswechsel, das dann schon, nämlich die Frage, darf der Bundesnachrichtendienst überhaupt jemals mit irgendetwas aktiv woanders werden? Und darf er proaktiv, wenn man so will, aktiv in so eine Auseinandersetzung eingreifen, indem er noch einmal sich an diesem, in Anführungsstrichen, Cyberwar beteiligt oder auch nur so tut, als täte er es, um abzuschrecken? Das ist die Frage. Und jetzt können Sie das natürlich in Form eines Dammbruchargumentes wieder sagen, ja klar, und dann knipsen die dann erschießen die im Kreml noch 15 Leute. Das ist doch alles Quark. Es geht doch um ganz andere Dinge.
Also, es ist interessant, dass Sie sagen, dass es Quark ist. Da sind Sie so wie der Historiker Sönke Neitzel. Das ist übrigens der, der gesagt hat, wir sind bereits im Krieg und demnächst wird auch richtig geschossen und so. Der gesagt hat, wir sollten endlich begreifen, dass Nachrichtendienste zum Schutz unserer Republik da sind und keine Gefahr für die Demokratie darstellen. Ja, das sollen wir jetzt endlich mal begreifen. Und in diesem gesamten anderen Gerede über das Thema, das deutet sich ja auch beim Kollegen Blome hier an, hört man immer durch, wir müssen endlich die Glacé-Handschuhe ausziehen. Ja, wir müssen endlich unsere Maßnahmen der veränderten Lage anpassen, so als hätten wir bisher so aus merkwürdiger, irgendwie naiv, lächerlicher Kindergartenrücksichtnahme so auf der Bremse getreten. Aber jetzt müssen wir das mal so loslassen und also richtig so dabei sein und mitmachen. Auch das wieder ein massives, böswilliges Missverständnis des Funktionierens einer liberalen Demokratie, wo es vollkommen normal ist, dass ein Misstrauen herrscht gegenüber Behörden, ein Misstrauen herrscht gegenüber Institutionen und ehrlich gesagt, je mächtiger die sind und je intransparenter die sind, umso größer muss das Misstrauen sein. Herr Neitzel, das hat der Mann gar nicht begriffen.
Da bin ich völlig
dieser Historiker offensichtlich. So.
Ja, das war 5 Minutes Fame in der Talkshow, da musste er noch ein bisschen draufsatteln und dann war es eben nächste Woche, bricht der Dritte Weltkrieg aus. Geschenkt. Ich verteidige Herrn Neitzel überhaupt nicht, gar nicht meinen Punkt. Nur Sie reden immer noch am Eigentlichen vorbei. Natürlich, je mächtiger eine Behörde ist, desto größer sollte das Misstrauen der zivilen Bürgergesellschaft sein, bin ich dabei. Aber wir reden jetzt hier über die Frage einer veränderten Lage. Das kann man ja wohl zur Kenntnis nehmen.
Weiß ich gar nicht. Ich finde die Vorstellung, dass wir heute weniger, dass wir heute stärker Ziel von Geheimdienstoperationen sind, als im Kalten Krieg, aus dem sozusagen alle Spionagefilme kommen. Sie haben ja James Bond vorhin als Witz gesagt oder so. Aber natürlich, die ganze Idee, die wir haben von Spionage, lebt ja vom Kalten Krieg. Wir sind heute gefährdeter als damals. Geht's noch?
Das habe ich nicht gesagt. Aber wollen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Lage sich verändert hat, und zwar technisch? Dinge, die heute Cyberwar-mäßig möglich sind, die gab es vor 10 Jahren noch gar nicht oder vor 20 Jahren schon erst recht nicht und zu Zeiten des Mauerfalls ganz bestimmt nicht. Da haben Spione noch Faxe geschickt, wenn überhaupt. Technische Lage hat sich verändert, politische Lage würde ich jetzt auch mal sagen, weil, ach, was war da jetzt mal? Stimmt, wir sind ganz kurz vor dem 4. Jahrestag eines Krieges in Europa, in Osteuropa.
Ja, und da ist der BND.
Moment, aber darf ich jetzt nochmal zu Ende sagen, dass aus der veränderten Lage zumindest doch die Berechtigung erwachsen sollte, darüber nachzudenken, ob das irgendwas für uns bedeutet. Und vielleicht, ja, okay, bei der Bundeswehr haben wir diese Konsequenzen gezogen und rüsten also auf. Können Sie falsch finden, aber der Vorgang, veränderte Lage, neue Bewertung,
ja.
Aktion, ist ja nicht so ungewöhnlich.
Es geht halt durch
und dasselbe
durch.
Passiert jetzt beim Bundesnachrichtendienst.
Ja, es fallen sozusagen wie die Dominosteine, die Prinzipien, die dieses Land in seiner politischen Kultur ausgemacht haben in den letzten 40 Jahren. Und ihre Begründung ist immer, aber Putin ist schuld. Wenn wir hier die Trennung von Nachrichtendiensten und Polizei aufheben, indem sie dem BND auch Kompetenzen im Inland zugestehen. Denn das ist das, was die Leute wollen. Wenn sie sich angucken, was wollen denn diese Menschen? Sie reden immer von Cyberabwehr gegen irgendwelche komischen Hacker in St. Petersburg. Ja, geschenkt. Es geht aber ehrlich gesagt um viel, viel mehr. Und das ist das Dammbruchproblem. Wenn sie denen einmal sagen, okay, hier, du kannst den Typen in St. Petersburg irgendwie so stoppen mit einem Gegen-Cyber-Angriff, geschenkt. Das nächste ist, was er sagt, ja, aber was mache ich denn, wenn dieser Typ dann unterwegs ist, sozusagen, dann bewegt er sich durch Polen, ja, praktisch so hier, und dann kommt der Deutschland immer näher und so. Und in Polen kann ich ihn noch überwachen, weil ich der Bundesnachrichtendienst bin. Aber sobald er Deutschland betritt, darf ich ihn nicht mehr überwachen, weil ich hier keine Kompetenzen habe. Nein, das kann man natürlich nicht machen. Die Sicherheit Deutschlands muss Vorrang haben. Also muss natürlich der BND-Agent dann auch in Deutschland praktisch operativ tätig werden. Die Kollegen von der Polizei informiert er nicht darüber, weil erstens geht die das nichts an, zweitens kann man denen nicht vertrauen und drittens verstehen die auch überhaupt nichts von Geheimdiensten. Und dann sind sie genau in einer Gesellschaft wie in Amerika, wo sie lauter konkurrierende Dienste haben. Jeder macht mit den Daten, was er will und es ist gerade mal echt gruselig. Und wenn dann Donald Trump an die Macht kommt, haben sie lauter wahnsinnige ICE-Agenten, die den Leuten sagen irgendwie so, ich weiß, wo du wohnst und ich weiß, wie du heißt und morgen stehen wir bei dir vor der Tür mit unseren komischen Masken. Und wenn dann Alice Weidel Bundeskanzlerin ist, dann haben sie vorher den BND so schön aufgerüstet, dass er über sie und mich alles weiß und auch im Inland operieren kann. Und das finden sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gedacht und ein bisschen verschwörungstheoretisch. Dann gucken sie mal nach Amerika. Das haben die Leute da vor 5 Jahren auch gedacht. Bam, lam.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
AUGSTEIN. So viel Emotion, wie schön. Sie leben. Das freut mich. Auf eine Art. Und was ihr Kernargument angeht, wer weiß, was die dann da machen. Und das kann man ja gar nicht mehr steuern. Und dann wird das aber ganz schlimm und am Ende kommt Alice Weidel dran. Das so weit zu denken, wie missbrauchsfähig ist welche Institution, finde ich vollkommen richtig. Denn dazu ist es leider eben doch nicht mehr ganz auszuschließen, dass irgendwelche Irren hier mal das Kommando in Teilen oder ganz übernehmen. Da bin ich sofort dabei. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass bei irgendeinem Gesetz in Deutschland bislang der Datenschutz zu kurz gekommen wäre. Ich habe nicht das Gefühl, dass den, in den USA würde man sagen, Law Enforcement Agencies, also den ganzen Institutionen und Einheiten, die Sicherheit und Ordnung hier aufrechterhalten sollen, im äußeren wie im inneren Sinne, zu viel Kompetenzen zugemessen worden wären. Diese Geschichte haben wir nicht.
Das wollen Sie doch gerade ändern.
Ja, Moment, aber
Sie wollen das ja gerade ändern.
Es ist aber schon 7-mal geändert worden und man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwann einmal dabei alle Dämme gebrochen worden wären. Und das ist ihr einziges Argument. Es könnte sein, dass alle Dämme gebrochen werden. Darum sollten wir es gar nicht erst beginnen. Und das, finde ich, ist erstens unpolitisch, weil ja Politik in graduellen Veränderungen besteht und nicht in einem Dammbruch und wir sprengen alles in die Luft. Und es ist unhistorisch, weil es außer Acht lässt, wie das in der Vergangenheit schon mehrfach in die eine oder andere Richtung gelaufen ist. Schritt um Schritt, Zug um Zug, in einer kompromisshaften Aushandlung zwischen den verschiedenen Interessen von Datenschutz, innerer Sicherheit, äußerer Sicherheit, Liberalität, Bürgerrechten etc. Das ist unser Geschäft. Das geht hier seit Anbeginn der Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg immer so vor
ja,
sich.
Ja, aber es verschieben sich eben die Verhältnisse. Das ist doch genau der Punkt.
Ah, davon, dass wir, die Realität wir reden verändert doch, sich.
Wir reden, nein, nicht die Realität. Nein, die innere Realität verändert sich. Das ist ja genau der Punkt.
Das tut sie seit 70 Jahren am Stück.
Sehr, sehr
spannend. Denken Sie mal an die innere Realität zu Zeiten, keine Ahnung was, der Ostpolitik. Da wurde Willy Brandt vorgeworfen, er sei ein Volksverräter.
Lieber Kollege Blume, ich erinnere Sie daran, dass nach dem Angriff auf die Twin Towers in New York und dem auf Pentagon in Washington der Westen erfasst wurde von einem großen Gefühl, wir müssen uns gegen den Islamismus wehren, gegen den internationalen Terrorismus. Mhm. Zur Folge hatte es eine gigantische Aufrüstung im Sicherheitsbereich. Amerika hat das total verändert, weil dieses Department of Homeland Security, was damals gegründet wurde und mit maßgeblichen Kompetenzen ausgestattet wurde, zeigt jetzt sein wahres Gesicht. Das heißt, damals aus dem Gefühl einer Bedrohung heraus, hat man eine Sicherheitsarchitektur geschaffen, die heute den Amerikanern um die Ohren fliegt. Naja, Sie grinsen mich jetzt so komisch an. So lustig ist das gar nicht. Da können Sie sehen, wohin das führt. Erster Punkt, ganz kurz, das ist nur der erste Punkt. Der zweite Punkt, den finde ich aber viel, viel wichtiger. Als Folge dieses Angriffs und dieses Bedrohungsgefühls und dieses Gefühls, wir sind jetzt endgültig im Clash of Civilizations angekommen, hat der Westen gegen die sogenannte islamische Welt eine Reihe von Kriegen geführt, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben, sehr viele Menschenleben und die die Welt zu einem schlechteren Platz gemacht haben als vorher, zu einem unsichereren Platz, die Migrationsströme ausgelöst haben, die den Terrorismus noch weiter befördert haben. Das heißt, die Strategie, jetzt müssen wir uns wehren, jetzt schlagen wir zurück, jetzt gehen wir mit unseren Waffen dahin, jetzt zeigen wir denen mal, wo der Hammer hängt oder in ihren Worten, jetzt müssen die auch mal den Schmerz spüren. Denn diese Rhetorik hatte man damals auch, jetzt müssen die auch mal den Schmerz spüren. Die hat die Welt, ehrlich gesagt, dem Chaos näher gebracht. Das, was Sie jetzt vorschlagen in diesem Konflikt, heute ist sozusagen der Gegner nicht mehr der islamistische Terrorist, sondern heute ist Putin der Gegner und die Russen. Ja? Der Angriff auf die Ukraine ist der Angriff auf die Twin Towers, lieber Kollege Blum. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Bisher haben wir aus den Misserfolgen des Krieges gegen den Islamismus nichts gelernt. Die Medien nicht, die Politik nicht. Die Kultur ist immer noch die gleiche. Wir rüsten jetzt auch auf, Geld in die Waffen, in den BND.
Sie behaupten, das hätte ja alles gar nichts genutzt. Das Witzige ist, der militarisierte Islamismus, den gibt es halt nicht mehr. Warum? Weil er halt besiegt worden ist. Afghanistan konnte nicht in eine Demokratie überführt werden, ja. Aber, na sagen wir mal so, Stand jetzt scheint diese Bedrohung zumindest eingehegt zu sein. Das gleichzusetzen mit einem Überfall auf die Ukraine, finde ich seltsam. Da lebt doch nur in Wahrheit das auf an Blockkonfrontation, was wir schon kennen aus dem Kalten Krieg. Wir sind zurück im Kalten Krieg. Das ist bestimmt kein zivilisatorischer Fortschritt. Das würde ich auch nicht sagen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir ihn rückgängig gemacht haben, sondern das war jemand anders. Und nun ist halt nur die Frage, wie man darauf reagiert. Und ich will gar nicht in diese Kriegsrhetorik und Militarisierungsrhetorik und so weiter. Aber ich frage mich halt schon, ob es einfach eine sinnhafte Rolle ist, ob es was bringt, ganz banal, ohne große, jetzt müssen wir aber mal zurückschlagen, Rhetorik, ob es was bringt, einfach nur zuzugucken. Und wenn ja, was?
Gut, ich weiß nicht, also wir liefern 30 Milliarden, mit 30 Milliarden pro Jahr unterstützen wir die Ukraine. Das jetzt nur zugucken zu nennen, finde ich bizarrer, muss ich sagen.
Also ich meinte tatsächlich die russischen Angriffe in diesem unerklärten Krieg, die man ja schlecht leugnen kann.
Weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt haben wir uns hier mit dem Drohnenthema beschäftigt. Dann hat die Zeit diese große Recherche gemacht, welche Drohnen waren das eigentlich, wo wurden die gesehen und wie sieht es aus. Das war geradezu lachhaft, wie wenig dabei rauskam. Ich habe mich ja selber gewundert. Ich gehe doch auch schon davon aus, dass die Russen immer zu irgendwelche Drohnen schicken. Wenn sie dann aber der Sache nachgehen, stellen sie fest, erstens weiß man gar nicht, ob es überhaupt irgendeine Drohne gesehen wurde, weil die Dinger sieht man dann eben auch gar nicht so leicht, weil sie klein sind. Und dann hat man festgestellt, die meisten von den Drohnen gehören irgendwelchen Hobbypoliten. Nein, das ist so total irre. Das ist einfach kontrafaktisch. Ich glaube auch, dass es diese Cyberangriffe gibt, obwohl ich selber ehrlich gesagt noch, ich glaube das jetzt aber, das ist aber interessant.
Das ist aber auch das.
Sie müssen es glauben, aber das ist Ihnen schon klar.
Nein.
Oder wissen Sie es? Nein, Sie müssen es glauben.
Ich halte die Beweise, die vorgelegt werden von den Nachrichtendienst für glaubwürdig und finde Ihre Position interessant, weil sie mich an die von Tino Chrupalla erinnert. Mir hat Putin nichts getan. Ich fühle mich nicht von ihm bedroht.
Ja, das ist ein bisschen eine unpolitische Aussage, deshalb ist für einen Politiker ein merkwürdiger Satz. Also als Privatmann kann man das sagen, als Politiker würde ich so nicht reden, weil das sozusagen, ehrlich gesagt, ist es scheißegal, ob er sich persönlich bedroht fühlt oder Putin ihm persönlich was getan hat. Das zeigt nur, dass das ein Populist ist. So. Aber ich bin weder Politiker noch Populist und schon gar nicht Sino Chrupalla und auch nicht AfD-Mitglied. Ich sag
Sie,
nur,
Sie sind mein lieber Augstein.
Sie bewegen sich in eine ungute Richtung, lieber Kollege. Wie das Land. Wie unsere Gegenwart. Und ich sitze da und gucke zu. Ist für mich auch nicht so einfach.
Aber sie liefern sich dem immer wieder aus. Das finde ich schön. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.